Herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe vom Fotobeisel. Diese Woche dachten wir uns, wir reden mal im Generellen über Kameras, wie man sich die perfekte Kamera aussuchen kann, wann man überhaupt eine gute Kamera braucht, welche Anwendungszwecke überhaupt unterschiedlich sein können oder was man beobachten muss oder was man berücksichtigen muss, wenn man sich eine Kamera aussucht. Und dazu habe ich mir eingeladen, den Stefan. Uns beide verbindet, dass wir beide mal in der Fotoabteilung gearbeitet haben und dadurch wirklich recht guten Überblick über verschiedene Kamerasysteme hatten und dadurch, glaube ich, wir recht gut auch über das Thema generell plaudern können. Also erstmal ein herzliches Willkommen.
Hallo Lorand, ich danke dir für die Einladung. Es freut mich, dass ich mitmachen kann. Ein bisschen was habe ich mir von den anderen schon angehört. Sehr interessante Themen immer. Darum freut es mich auch umso mehr, dass ich jetzt auch mal mitreden darf. Also ja, ich glaube, das wird schon ganz witzig werden.
Und ich glaube, das Thema, was wir heute angehen wollen, ist so mit das Wichtigste für alle am Anfang einer aktiven Fotokarriere. Weil ich glaube, am Anfang steht ja auch die Auswahl der idealen Kamera. Oder wie man überhaupt rausfindet, was zu einem passt. Aber bevor wir jetzt so weit vorrennen, vielleicht mal kurz zu dir. Wer bist du oder wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Wieso meine ich, dass wir dann auch so die Kompetenz haben, über verschiedene Fotosysteme zu plaudern?
Schon klar, ja. Also hallo mal an euch da draußen. Mein Name ist Stefan Stasiek. Ich bin gerade noch 30 Jahre alt. Hab vor knapp 10 Jahren... ein bisschen mehr als 10 Jahre, ist mittlerweile her beim Saturn damals angefangen. Ursprünglich noch in Software- und Spielabteilung, habe dann nach ein paar Jahren in die Fotoabteilung gewechselt, weil das Fotografieren für mich immer schon ein wichtiges Thema war. Ich habe in meiner frühen Jugend angefangen, mit einer 0815 Kompaktkamera immer wieder mal Fotos zu machen. War an sich ganz nett, nur irgendwann war mir die Qualität nicht mehr ausreichend, also ich wollte halt auch, wie ich schon öfter mal im Internet gesehen habe, Langzeitbelichtungen machen, ich wollte mehr Details haben, mehr rausholen können und habe mich dann halt kurzerhand bei meinem damals örtlichen Fachmarkt umgeschaut, was so gibt, und da bin ich dann auch das erste Mal mit Spiegelreflexkameras in Berührung gekommen und habe mir dann nach ein paar Wochen Beratung, Bedenkzeit und so weiter meine erste Spiegelreflexkamera gekauft und dadurch dann auch wirklich angefangen, das Fotografie für mich zu lernen, auszuüben, auszubauen. Ja, kann man so mal knapp zusammenfassen.
Okay, na, das heißt, du bist dann ähnlich wie ich, weil da unterscheiden sich, oder da sind ja unsere Stories gleich, dass ich habe auch im Saturn damals in der Software angefangen, bin in die Foto gewechselt, wie bei dir auch. Und man kann auch sagen, dass bei beiden von uns dann das Hobby zum Beruf gewisserweise ja geworden ist, nur in eine andere Art von Berufsform bei der Fotografie. Aber ja, dann, wenn wir aber schon dabei sind, dass du ja auch dann spezielle Themen ja in dem Sinne hattest, dass du wolltest Langzeitbelichtung machen und mehr Details und so. Was meinst du, wann merkt man selber oder am Anfang, wann lohnt es sich überhaupt mal, sich nach größeren Kameras umzuschauen? Wann reicht ein Handyfoto nicht mehr?
Ja, das ist ein Thema, das aktuell immer schwieriger wird, weil auch die Handykameras immer besser werden. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Aber so ein minimaler Sensor, der auch in einem Handy drin ist, hat halt irgendwo seine Abstriche, der dann mit einer Systemkamera oder Spiegelreflexkamera oder sei es einer besseren Kompaktkamera nicht mehr mithalten kann, weil einfach die Pixeldichte auf so einem kleinen Sensor irgendwann zu groß wird. Und da haben eben diese anderen Kameras den Vorteil, weil sich diese Pixel, eben die Auflösung, was dahinter steht, auf einen größeren Sensor einfach viel besser aufteilen lassen, was zudem auch ein Maß an Qualität mit sich bringt, weil dadurch, wie man es öfter hört, Artefakte sich vermeiden lassen. Je größer der Pixel selbst ist, desto mehr Informationen kann er aufnehmen, desto bessere Farben, Kontraste, Farbdynamik entsteht dadurch einfach. Und je nachdem, was man halt eben machen will, wie bei mir, was zum Beispiel im Langzeitbelichtung, schafft ein Handy, wenn dann auch nur mit bestimmten Apps, aber dann nicht einmal in ansatzweise da, wo heutige Kameras im größeren Segment stehen, dass man halt wirklich gezielt einstellen kann, welche Verschlusszeit will ich haben, welche Blende will ich dazu haben, welche ISO will ich haben, damit das Ergebnis halt wirklich dem entspricht, was ich mir vorstelle.
Genau, nur jetzt nochmal kurz zum Verständnis für Leute, die vielleicht noch nicht so direkt eingebunden sind in diese Technologie. Die Sensorgröße, im Endeffekt ist ja der Sensor, was früher der Film bei Analogkameras war. Auf dem Sensor wird das Bild aufgezeichnet. Je größer dieser Sensor ist, desto größer können auch die Fotodioden sein, die ja im Endeffekt verbaut sind auf diesen Sensoren, die das Licht aufnehmen und dann speichern. Wir sprechen hier von, auf einem Handy zum Beispiel, ist ja der Sensor meistens halb so groß oder höchstens so groß wie der Nagel am kleinen Finger zum Beispiel, während bei einer Spiegelreflex und vor allem zum Beispiel bei einer Vollformat, ja, das Bild 36 x 24 mm groß ist, also doch deutlich größer. Und wenn man dann auf beiden zum Beispiel 20, 25 Megapixel zur Verfügung hat, kann man sich dann recht leicht ausrechnen, dass für dieselbe Anzahl von Pixel einfach eine größere Fläche zur Verfügung steht und dadurch halt einfach das vorhin beschriebene bessere Verhalten bei, entsteht, dass halt dann weniger Fragmente drin sind, mehr Dynamik aufgenommen werden kann, einfach mehr Informationen eingesaugt werden kann.
Danke, dass du mir das jetzt noch ergänzt hast. Ich weiß, ich habe da jetzt ziemlich viel in meinen letzten Teil reingepackt.
Genau.
Was eben gerade für Anfänger dann ein bisschen schwierig werden kann.
Ich glaube, am wichtigsten ist zu verstehen, dass weswegen es auch auf die Sensorgröße und nicht unbedingt auf die Megapixelzahl zwingend ankommt. Oder wieso es auch früher, wie wir schon auch öfters gesagt haben, dass die Megapixel ist eine schöne Zahl, sagt aber nicht zwingend was über die Qualität der Bilder aus, weil einfach
das ist
es
richtig,
viel mehr auf den Sensor drauf ankommt und dann wie groß der Sensor, wie überhaupt die Qualität oder wie die Beschaffenheit des Sensors ist, wie gut es verarbeiten kann, ist halt viel wichtiger als jetzt nur die Megapixel zu beobachten.
Das stimmt, ja. Wenn wir schon beim Thema Megapixel sind und eben dem Größenverhältnis, aktuelle Kameras bewegen sich ja im Bereich von, ich glaube, 18 minimal, also 18 Megapixel minimal bis zu über 40.
Ja, wenn wir jetzt in sozusagen im Consumer-Bereich reden und APS-C, dann stimmt es schon, glaube ich, recht gut so.
Ich glaube auch, dass das so aktuell die Zahl ist, wo sie dabei am meisten versuchen rauszuholen. Wenn man jetzt sich aber den Pro-Markt noch dazu anschaut, weil du gerade eben Consumer angesprochen hast, geht es in zwei Richtungen. Je nachdem soll es mehr für den Sportbereich sein, da sieht man recht schön, Canon, Nikon, Sony halten sich mit Sportkameras eigentlich nach wie vor zwischen um die 25 Megapixel eigentlich.
Genau.
Und alles, was halt mehr in Richtung Design geht, eine Phase One, eine Hasselblad, die knabbern doch schon an den 100 Megapixel.
Da gibt es ja auch schon die 200 Megapixel Variante, glaube ich. Wobei das aber auch wieder so mit, da gibt es glaube ich von Hasselblad. Ich will jetzt keinen völligen Blödsinn, aber ich weiß, glaube ich, dass in der H6-Serie von der Hasselblad gibt es eins. Die macht es aber so diese, mit diesem Pixel-Shifting, glaube ich, kriegt sie aber die 200 Megapixel.
Pixel-Shift, ja, ich glaube aber nativ hat die auch nur 50
ja,
oder
maximal
so.
Ja, maximal 100, also nativ gehen, glaube ich, maximal 100 momentan bei den Großen oder um den Dreh und was. Ja, aber wie gesagt, das ist irgendwie, die 200 reichen es schon und das ist natürlich auch, das gibt es ja auch schon, das Pixel-Shift gibt es ja genauso auch schon, glaube ich, bei der Olympus gab es das auch schon. Also es gibt schon Techniken, wie man versucht, immer mehr Megapixel reinzubekommen. Nur denn, ja, natürlich, aber generell ja. Momentan stimmt schon, ich glaube so um die 20 Megapixel rum ist die momentane Lage, wo dann halt die meisten Kameras sich bewegen.
Ist auch mittlerweile ein guter Standard, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, da braucht man nicht mal so weit zurückgehen, reichen 5-6 Jahre, wo das erste Mal, sag ich mal, dieser Pixelkrieg angefangen hat, wo jeder Hersteller versucht hat, in seine Kamera mehr Pixel einzubauen, hat sich auch recht schnell herausgestellt, dass ja mehr Pixel nicht immer gut sind, weil sich es auf der Fläche damals nicht wirklich so bewerkstelligen lassen hat, wie sie es wollten, und dann die Bilder mehr verschwommen als gut wurden.
Ja, stimmt. Wobei, wenn ich mich noch daran erinnere, ich habe ja meine erste Spiegelreflex mir 2008 gekauft, die hatte noch 12 Megapixel. Dann hatte meine zweite 10 oder 12 Megapixel auch. Ich bin dann recht lange auf diesen Megapixelzahlen geblieben. Das hat mir damals auch vollkommen gereicht. Vor 10 Jahren war es ja das große Ding.
Ich überlege gerade, bei mir war es 2000.
Ja, du hast doch mit der D90 angefangen, oder? Oder hattest du davor die 60?
Nö, bei mir war es die D40 davor noch.
Die hatte so 6 Megapixel oder sowas um den Träger.
Die hatte nur 6 Megapixel, ja, und das war, glaube ich, so um 2003, 2004.
Ja, das waren noch die guten alten Zeiten.
Aber dann, wie du richtig sagst, kam die D90 als nächstes und die hatte dann auch schon
2 Megapixel. Genau, das war, weil ich bin auch damals gestartet mit der Canon 450D. Wenn du jetzt schaust, die sind eh schon bei deutlich höheren Zahlen, also 800D oder sowas gibt es auch schon. Und dann, das haben sie ja inzwischen auch schon so sehr aufgesplittert, diese ganzen Kategorien innerhalb der Kameras, weswegen, glaube ich, der auch der Überblick recht schwer ist, wozu es überhaupt so viele Nummerierungen gibt, welche Untermodelle es gibt, wofür die eigentlich gut zu verwenden sind. Das ist ja, da tue ich mich selbst schon recht schwer momentan zu entscheiden, wenn eine Kamera rauskommt, für welchen Zweck die überhaupt gedacht ist.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch so unser Thema, dass wir heute bereden wollen, eben was eben für verschiedene Arten von Kameras gibt, wie man die richtige für sich findet. Ich werde jetzt einfach mal kurz anfangen. Ja, genau,
das ist ein guter Plan.
es gibt ja an sich alles Mögliche. Es gibt die kleinen Kompaktkameras, die in jede Hosentasche passen. Es gibt Superzooms. Sind auch noch Kompaktkameras, aber mit deutlich größerem Objektiv, wo dann teilweise ein 20- bis 30-facher Telesum drinnen ist, dass man einfach alles, was weiter weg ist, sich schön nahe ranholen kann, ohne dass man dafür sich wirklich bewegen muss. Es gibt dann noch sogenannte Bridge-Kameras, die ausschauen wie Spiegelreflexkameras, von der Technik her aber auch Kompaktkameras sind. Die haben dann einfach auch nochmal ein größeres, fix verbautes Objektiv, das dann einfach nochmal einen deutlich höheren Zoom bringt, teilweise bis zu, ich glaube, 50, 60-fach. Nikon hat da, glaube ich, aktuell die stärkste mit einem 90-fachen
Zoom. Wo ich die nicht optisch zwingend als das sozusagen als Definition für die Bridge-Kameras nehmen würde. Weil für mich war Bridge ja früher schon immer auch per Definition her diese Brücke zwischen Kompakt- und Spiegelreflex. Das heißt, du hast schon die manuellen Einstellmöglichkeiten der Spiegelreflex, aber hast ein fest verbautes Objektiv und einen etwas kleineren Sensor. Und das war halt innerhalb der Bridge waren halt dann, weil wenn du dir auch zum Beispiel schaust, die zum Beispiel die G-Serie von Canon, die G9 und G7 und die ganzen, sind für mich ja auch gewisserweise Bridge-Kameras.
Das ist richtig, ja, das hat sich jetzt in den letzten Jahren dann noch ein bisschen gedreht, wie du richtig sagst, eben die Canon-Serie, gerade die G-Serie, wo es ja auch, glaube ich, 4, 5 verschiedene Modelle gibt, da hat es dann nämlich angefangen vor ein paar Jahren, dass versucht wurde, und das sogar mit Erfolg, größere Sensoren in sehr kleine Gehäuse, sehr kleine Kameras zu bauen, auch mit fixen Objektiven. Einige dieser Modellreihen wurden dann aber auch größer mit größeren Objektiven. Da wurden teilweise sogar Spiegelreflexsensoren APS-C-Größe verbaut. Sony hatte sogar kurzzeitig ein Modell mit einem fix verbauten Objektiv, mit einem Vollformat.
Die hätte ich gerne noch heute. Ich finde die super, die RX1.
Genau, ja, das war schon ein sehr gutes Teil. Da kann man nichts sagen. Und wie du es vorhin richtig angesprochen hast, manuelle Einstellungen, dass man das alles mit dabei hat, wie beim Spiegelreflex-System. Teilweise wurden die dann auch sogar mit Blitzschuhen ausgestattet, dass man sich noch einen Systemblitz mit draufpacken konnte. Kleine digitale Sucher wurden dann teilweise auch verbaut. Da ging schon gut Technik in ein kompaktes Gehäuse.
Das stimmt, da diese Premium-Kompakten oder halt diese, wo viel Technik in kleinen Gehäuse war, von denen hatte ich ja auch selber einige, weil ich hatte ja auch die G7, ich hatte auch die X100 zum Beispiel von Fuji, was ja genauso wiederum großer Sensor, Fixbrennweite, aber fix verbautes Objektiv halt ist. Also da, die waren immer gut, weil da hattest du wirklich gute Bildqualität in einem Hosentaschenformat, was angenehm ist.
Ich habe selbst auch noch immer eine, die LX100 von Panasonic. Okay.
Na, was ich aber nur gerade überlege, dass wenn wir das Ganze sozusagen, diese Kategorien jetzt wieder sozusagen ein bisschen einsteigerfreundlicher gestalten, dass ich versuche das ja auch immer so, dass der Anwendungszweck, wofür braucht man eigentlich Kamera? Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt Verwandtschaft oder die Sohnemann beim Fußball fotografieren will am Wochenende oder wenn ich auf Safari fahre, wenn ich jetzt gerne in den Bergen wandere oder was sind so überhaupt die einfachsten zu beschreibenden Thematiken, wie man am besten die Kameras zu den Hobbys zum Beispiel zuordnen kann, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wann welche passend ist.
Mhm. Ja, na, wenn man da wieder beim kleinsten Segment, sag ich mal, anfangen bei den Kompaktkameras, das ist halt wie sage ich es am einfachsten, die Around-Kamera für immer zum Mitnehmen für die Stadt, für unterwegs, wenn man einfach mal schnell knipsen will, sich nicht drüber Gedanken machen will, welche Einstellung ich jetzt gerade machen muss. Einfach das Bild muss passen, die Qualität soll in Ordnung sein, Auslöser fertig. Sag ich mal, ist die Kompaktkamera, wie du vorher noch angesprochen hast, die Berge zum Beispiel, da bietet sich was Robustes an. Gibt es ja die Outdoor-Kameras oder auch die Action-Kameras, kann man ganz gut dafür benutzen. Outdoor in dem Sinn, weil sie zum Großteil wirklich gut stoßfest sind mittlerweile. Und was sich da auch in den letzten Jahren gut gebessert hat, was früher leider schwierig war, früher waren Outdoor-Kameras mehr für den Unterwasserbereich gedacht, dass man halt wirklich im Meer zum Beispiel Fotos macht, und die haben halt auch wirklich nur unter Wasser funktioniert. Mit der Zeit hat sich das auch relativ schnell geändert, dass man die auch so für normale Anwendungen nutzen kann, dass die halt wirklich staubdicht sind, dass die stoßfest sind, wasserdicht, eben für Touren, weil du Berg erwähnt hast, dass man da GPS mit drin hat zum Tracken von der Route
zum Beispiel. Was inzwischen aber auch schon wirklich funktioniert, weil ich hatte selber früher mal Outdoor-Kameras, die dann, wo du halt gefühlt, glaube ich, 20 Minuten gebraucht hast, bis sie überhaupt ein GPS-Signal gefunden hat. Das aber auch nicht wirklich genau war, dafür aber der Akku sofort leer war, weil der GPS damals ja noch extrem gesaugt hat.
Das stimmt, ja.
Also im Vergleich dazu ist heute das GPS-Tracking schon, glaube ich, so eine Basic-Funktion, was fast in jeder Kamera drin ist. Aber ja, diese kleinen, kompakten, weil ich weiß ja selber von mir auch, wenn ich in Bergen bin, ich habe auch teils deswegen damals meine große Spiegelreflex-Ausrüstung verkauft, einfach weil ich was Kleines, Kompaktes gebraucht habe, was ich halt immer mitnehmen konnte, weil einfach, wenn du schon sowieso Sachen mitschleppst und nicht zu viel auch nur einen Rucksack haben willst, dass du dann einfach dann platzsparend arbeiten möchtest und trotzdem die Qualität haben willst. Weil eines kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, bei gutem Licht, also bei idealen Wetterverhältnissen und auch Bildverhältnissen, macht auch jedes Handy gute Fotos. Man kauft sich eigentlich so eine bessere Kamera, damit man auch vielleicht bei schlechteren oder schwierigeren Lichtverhältnissen noch gute Ergebnisse erzielt, die man sich gegebenenfalls auch als Leinwand zum Beispiel ausdrucken kann.
Richtig, ja, und da wäre ich jetzt eher schon zur Premium-Kompaktkamera kommen, was wir vorhin erwähnt haben, zum Beispiel diese Canon G-Serie, die halt zu den größeren Sensoren, die sie verbaut haben, auch wirklich lichtstarke Objektive mit drinnen haben. Soll heißen, dass da die Blenden einfach größer sind, dass sie lichtdurchlässiger sind, dass die eben auch bei schwachem Licht soll es im Innenraum sein. Kirche ist immer wieder ein gutes Beispiel, die schwach ausgeleuchtet sind, in der Abenddämmerung oder wenn es um Geschwindigkeit geht, Sport zum Beispiel, was du vorhin auch wieder angesprochen hast, Fußballspiel vom Kleinen, wenn da die Kamera einfach schnell fokussieren soll und das Bild scharf sein soll, bietet sich da zum Beispiel wiederum so eine Premium-Kompaktkamera an, wenn ich jetzt nicht unbedingt das große System haben will oder mitschleppen will. Das sind die ganz gut prädestiniert mittlerweile. Wenn das halt noch immer nicht reicht, dann sollte man sich halt wirklich überlegen, eine Kamera mit Wechselobjektiv, und da gibt es halt eben die Unterschiede zwischen Spiegelreflex und Systemkamera.
Genau, wobei wir beide ja inzwischen schon Systemkamera-Verfechter sind, wobei du dich aber auch noch sehr lange geziert hast mit dem Thema. Aber kann man eigentlich heutzutage ja sagen, weil nur zum Verständnis auch für alle jetzt, es gibt Spiegelreflex, wo noch klassisch der Spiegel klappt. Das ist im Endeffekt das alte analoge System in eine digitale Welt umgesetzt. Weil früher hat man ja auch über einen Spiegel, der geklappt hat, und dahinter war der Film, auf dem belichtet wurde. Das hat dann sozusagen der Sensor abgelöst, und in den Systemkameras, oder wie sie aktuell ja sind, ist dieser Spiegel nicht mehr vorhanden. Da geht das Licht direkt durch auf den Sensor, und auch die Scharfstellung wird über den Sensor betrieben. Nur so mal, dass man kurz sozusagen genau, mal den richtig wichtigsten Unterschied zwischen diesen zweien sieht. Und man muss dort ja auch sagen, dass in den letzten Jahren sich die Systemkameras extrem stark entwickelt haben. Weil dort viel sozusagen von der modernen Technik und von modernen Entwicklungen in diese Sparte fließen. Und weil die Spiegelreflexkameras an sich ja schon ein ausgereiftes System sind, wo nur noch kleinere Updates bei Technologie gemacht haben, aber jetzt nicht mehr diese Quantensprünge in komplett neue Technologie einbetten. Weil das passiert, glaube ich, nicht mehr wirklich bei den Spiegelreflex.
Nein, also da ist es dann wirklich so, wie du sagst, minimale Verbesserung. Wirklich großartige Änderungen in den letzten Jahren waren hauptsächlich die Fokussierung über dem Spiegel. dass der immer schneller wurde, dieses Fokussystem, vor allem mit mehr Fokussierpunkten, dass ich halt wirklich schön auch am Rand noch immer scharf stellen kann. Ansonsten, ja, Wi-Fi, GPS, was eh auch mittlerweile jede Kompaktkamera hat, wurde da dann noch ergänzt für den Consumer-Bereich. Ja. Ansonsten haben halt wirklich die Systemkameras in den letzten Jahren wirklich die technologischen Sprünge geleistet. Die waren nämlich am Anfang, was ich mir noch so erinnern kann, teilweise im Fokusbereich relativ schwach. Ich kann mich da noch gut erinnern, die Canon EOS M war damals die erste annehmbare Systemkamera, für die ich mich auch interessiert habe. Hatte anfangs ein wirklich schwieriges Problem mit dem Fokussystem, weil es relativ langsam war. Hat dann aber relativ schnell auch ein Update bekommen, dass das Ganze wieder konkurrenzfähig wurde. Und das hat man noch wirklich gespürt. Da sind die dann auf einmal wie die warmen Semmeln gegangen. Teilweise gar nicht mehr mit dem Nachbestellen nachkommen. Und sonst.
Wenn ich aber überlege, der letzte, was ich weiß, wo wirklich so ein großer Quantensprung bei Spiegelreflex speziell gemacht wurde, war ja noch damals, wo das Video, auch mit der 5D Mark II, war ja die erste, die schon Video aufnehmen konnte, direkt dann über die Kamera, sozusagen mit hochgeklapptem Spiegel. Das war, glaube ich, so wurde ein komplett neuer Technologiezweig. Weil auch dieser Fokus, was du ja angesprochen hast, was immer schneller wurde, ist dann, glaube ich, auch über die Systemkameras dann wieder zurückgeschwappt auf die Spiegelreflex. Weil ich kann mich noch daran erinnern, wo die Nikon 1, die gibt es ja auch nicht mehr, diese kleine Serie, obwohl die eigentlich auch recht nett war damals, weil die halt einfach auch einen guten Kompromiss von wirklich kompakt zu einer guten Qualität geliefert hat. Bei der Nikon 1 war die erste Systemkamera, wo sie direkt am Sensor die Phasendetektion eingebaut haben. Das heißt, da hast du eine extra Schicht am Sensor gehabt, wo die Fokussierung gemacht wurde, als wenn du eine Spiegelreflexkamera hättest. Das war damals die erste Kamera, die das konnte. Und danach ist es dann langsam dann auch in andere durchgekommen, dass dann jetzt zum Beispiel bei Canon auch Dual-Pixel in Spiegelreflex wieder drin ist, aber das grundsätzlich ist, glaube ich, das meiste damals ungefähr zu Zeiten der Nikon 1 von Systemkameras losgegangen, weil die halt einfach direkt über den Sensor ja scharf stellen mussten, wo sich dann überlegen mussten, wie können sie schneller machen, und das haben sie dann, glaube ich, wieder dann zurück zu den Spiegelreflex gebracht.
Das stimmt, ja. Weil eben gerade, was du jetzt auch gemeint hast, dass Video im Spiegelreflexbereich ein neuer Zweig war, das stimmt. Und da war ja dann gerade bei der Spiegelreflex das Problem, dass die halt über den Kontrastfokus teilweise sehr schwer nur fokussieren konnten. Ich persönlich finde noch immer, dass man Videos sowieso manuell fokussieren sollte. Aber natürlich, wenn du damit jetzt nicht so bewandert bist und einfach mal schnell ein Video machen sollst, dann hast du keine Zeit, das manuell zu fokussieren, dann musst du dich einfach auf den Autofokus verlassen können. Und das stimmt halt schon auch, dass der Autofokus, was dann in den Systemkameras wirklich stark wurde, auch wieder zurückging in die Spiegelreflexkameras. Merkt man bei jeder Einstiegsspiegelreflexkamera aktuell am Markt, dass die das System auch mit übernommen haben, dass sie es mittlerweile sehr gut auch praktizieren können.
Ich weiß, dass zum Beispiel das Dual-Pixel-System von Canon ja auch eigentlich super funktioniert, wo es dann halt auch wieder kein Nachteil ist, dass sie nicht zu viel Megapixel haben, wenn es einfach die Pixel ja im Endeffekt jeden Bildpunkt auf dem Sensor zweiteilen und dann halt überall noch eine Phasendetektion direkt am Sensor haben und dadurch halt einfach nicht mehr über den Spiegel gehen müssen, um scharf zu stellen, oder halt auch über Live-View dieselbe Geschwindigkeit erreichen können, wie wenn es über einen Spiegel scharf stellen. Das ist schon, glaube ich, ein großer und wichtiger Punkt auch für die Videogeschichte, weil natürlich, man sollte manuell fokussieren, ist klar. Das ist auch beim Video, weil dann kannst du schönere Verläufe und alles besser dann auch machen. Das Problem ist, vor allem wenn es dann mal gelegentlich irgendwas aufnimmst, wo du nicht genau weißt, was passieren wird, dann ist halt schwer, immer sofort drauf zu reagieren. Und dann so schnell kannst du dann wiederum nicht händisch fummeln, weil dann wird es auch ungenau. Oder dann wird es oft dann auch wahrscheinlich genau nicht das scharf, was du scharf haben willst, weil du gar nicht dort angekommen bist, weil es schon weitergeht. Also da ein schneller Autofokus im Video ist sicher nichts Verkehrtes.
Das stimmt, ja. Ansonsten, was fällt mir noch ein? Vergleich Spiegelreflex zur Systemkamera. Ja, ein Punkt, ja, was eigentlich jedes elektronische Gerät betrifft, ist sowieso der Akku. Und da wären die Systemkameras aktuell wirklich besser, wenn ich mir so eine Nikon 1 anschaue oder auch die ersten Sony Alpha Kameras zum Beispiel, die hatten alle so kleine Akkus, mit denen konntest du 200-300 Fotos machen und der Akku war leer, während du bei einer Spiegelreflexkamera teilweise 1000 Shots reinbekommen hast und noch immer genug Akkustand da war, dass du weiter fotografieren kannst. Aber mittlerweile Nikon Z-System zum Beispiel benutzt denselben Akku wie größere Spiegelreflexkameras von denen. Natürlich muss man bei der Systemkamera bedenken, dass alles, wirklich alles über dem Sensor läuft, direktes Live-View die ganze Zeit, was direkt ans Display weitergegeben wird, die interne Verarbeitung. Wenn ich jetzt zum Beispiel manuell Belichtungskorrektur vornehme, wird das am Display sofort wiedergegeben, wie das Bild ausschaut, wenn ich so aufnehmen würde. Und natürlich zieht das Akku, aber zum Beispiel auch die Nikon Z-Serie schafft da mit einer Ladung trotzdem ihre 600-700 Bilder ohne Probleme. Okay, ja, na, und da haben sie sich in den letzten Jahren halt wirklich
gebessert. Da habe ich aber auch gehört, dass die Nikon die Z-Serie dort wirklich aktuell Maßstäben besetzt, dass die wirklich schon gut dabei sind. Man muss das ja auch dazu sagen, dass genau diese Entwicklung, was ja bei Systemkameras momentan ja sehr gepusht wird, was dann halt auch dadurch vor allem das Strommanagement, zum Beispiel, dass der Bildschirm nicht so viel Strom saugt wie früher noch, weil das war schon früher natürlich ein Problem, weil du ganze Zeit über den Bildschirm hier arbeitest und auch ganze Zeit der Sensor ja ausgelesen wird im Prinzip, weil du ja gewisse Art Live-View hast, dass dadurch natürlich der Akku deutlich schneller leer geht. Und ich überlege gerade, weil meine allererste Systemkamera war, glaube ich, damals eine Panasonic GX7, glaube ich, die GX-Serie, genau. Aber da, ich glaube ich schon, dass ich damals auch so um die 200 Fotos, dann war Akku mal leer. Und im Vergleich dazu, dass ich mit meiner 5D, konnte ich damals stimmt schon locker so 1000-1200 Bilder machen, wenn man es halt nicht jedes Bild sich zurückgeschaut hat und dann gewisse Sachen nicht so exzessiv betrieben hat, dann konnte man schon sehr gemütlich damit arbeiten. Ja, aber das dann inzwischen, ich habe auch meine Fuji-Kamera, die schafft auch locker 500 Fotos mit einem Akku, kriege ich locker hin. Wenn ich natürlich jetzt dann nur, weil ich habe zum Beispiel auch rausgeschaltet, dass ich nicht 2 Sekunden lang zurückschaue, das Bild, oder auch oft dann durch den Sucher fotografiere und ähnliches. Wenn man es ein bisschen beeinflusst, kriegt man 500-600 Fotos, glaube ich, locker hin. Wenn man natürlich die ganze Zeit über ein Live-View diesen vor sich halten, fotografiert und die ganze Zeit Live-View läuft und vielleicht auch noch ein bisschen Video macht, ist der Akku auch schneller leer. Das ist, glaube ich, aber auch normal.
Nein, man braucht sich ja auch nur mal andersrum stellen und anschauen. Arbeit mal bei einer Spiegelreflexkamera nur über Live-View, mach da deine Fotos und Videos und der Akku ist genauso schnell leer.
Und dafür hast du auch noch einen langsameren Autofokus meistens.
Stimmt, richtig.
Ja, aber das sind so Sachen, die sich langsam, oder das war auch eines der Hauptgründe, weswegen auch dann noch viele Leute gesagt haben, dass nein, sie wechseln nicht zur Systemkamera, weil der Akku hält ja ewig lang. Bei einer Spiegelreflex und Systemkamera kann man ja kübeln. Ich glaube, diese ganzen Argumente, die es bis jetzt noch pro Spiegelreflex gab, oder wo viele Leute noch gemeint haben, deswegen wechseln sie noch nicht, all diese Argumente werden langsam entkräftet, einfach weil es die beiden Systeme sich langsam doch schon an technisch auch auf ein Level heben, dass sie dann schon Ähnliches liefern können und am Ende des Tages dann mehr die persönliche Vorliebe entscheidet, ob man für welches System man sich jetzt entscheidet, ob man noch immer eine große Spiegelreflex in der Hand haben möchte oder ob man lieber eine kleine Systemkamera zum Beispiel nehmen möchte.
Das ist richtig, was bei vielen sicher auch immer ein Kriterium ist. Natürlich, wenn jetzt schon Berufsfotografen 10, 20 Jahre ihre Ausrüstung aufgebaut haben, war halt für viele auch das Thema die Objektive. Natürlich, ein neues System bringt auch ein neues Bajonett meistens mit sich, sprich einen neuen Anschluss für Objektive, wo natürlich viele dann mit dem Argument gekommen sind, dass sie halt die ganzen Objektive nicht weiter nutzen können und sich erst recht wieder alle neu kaufen müssen. Aber zum Glück sind da die Hersteller einsichtig und so gut, dass sie auch direkt Objektivadapter mit anbieten zum neuen System, dass man eben die alten Objektive mitnehmen kann, dass man dem Ganzen so auch entgegenwirken kann.
Was
man natürlich
sagen muss, was gut funktioniert, einfach weil der ja bei Systemkameras der Spiegel fehlt und deswegen ja der Abstand von Sensor zu Objektiv nicht gegeben wäre und darum man mit Adaptern im Endeffekt diesen Abstand ja simulieren muss, wodurch man auch verschiedene Brennweiten recht gut kombinieren kann, und dadurch sind halt Systemkameras sehr gut dafür geeignet, auch verschiedene, auch alte analoge Linsen von verschiedenen Systemen oder Mittelformatlinsen und ähnliches direkt auf die Kamera zu geben, weil die einfach so aufnahmefähig sind für vieles. Aber wir meinen, das ist ja natürlich, wenn jetzt ein Berufsfotograf sagt, ich habe jetzt meine 15 Linsen, die ich brauche für die Arbeit, dann ist verständlich, dass man nicht automatisch ein völlig neues System anfängt, weil man ja halt schauen muss, dass man seine Sache weiterverwendet, oder weil das halt einfach auch Kostenstelle ist, wenn man alles tauschen muss. Wenn ich aber jetzt überlege, dass jemand, der nur mal zum Hobby anfängt zu fotografieren, aber halt schönere Bilder oder aus der Freude an der Kunst das machen möchte, da kann ich mit diesen Argumenten, da gibt es aber die Linsen nicht, sind da für mich diese Argumente nicht mehr wirklich bindend.
Das stimmt, ja. Also da fällt es dann eigentlich eh komplett weg. Ich wollte es vorhin noch mit reinnehmen. Eben für den Berufsfotografen oder einen, der eben schon sein komplettes System hat. Was einen Neuling betrifft, natürlich, der hat die freie Wahl. Was ich halt gern als Tipp immer mitgegeben habe, war das Gewicht zu einem, weil Spiegelreflexkamera meistens mit mehr Gewicht verbunden ist, weil das Gehäuse einfach größer ist. Die Objektive im Normalfall sind auch größer, schwerer. Wenn man sich jetzt Einstiegs-Spiegelreflexkameras im Vergleich zu Einstiegs-Systemkameras anschaut, Größenfaktor ist enorm, also teilweise Sony Alpha Systemkameras, Olympus Kameras im Einstiegssegment sind sehr klein, sehr kompakt, Objektive ein Bruchteil von dem, was ein Spiegelreflexobjektiv an Größe hat, und bieten trotzdem dieselbe Leistung.
Wobei man aber sagen muss, dass auch vor allem Objektivgröße ja primär davon abhängt, ob es für Vollformat oder APS-C designt wurde oder wie im Fall von Olympus ja auf Micro Four hört. Das ist ja, weil ich merke es ja selber, dass natürlich. Zum Beispiel ich habe für meine Fuji habe ich eine 56-1-2er Linse, was ja eigentlich jetzt umgerechnet eigentlich die 85-1-2-1-4er ersetzen soll, aber wenn du jetzt umrechnest, der Brennweite oder die Blende wäre dann ungefähr 85-1-8 auf Vollformat hochgerechnet, und muss aber sagen, die ist kleiner. Oder die ist ja maximal so groß wie die alte Canon 85-1.8er. Weil die war damals eine sehr kompakte, sehr coole Linse. Aber wenn du überlegst, das ist eine 1.2er Blende. Und wenn du dir zum Beispiel anschaust, die 85-1.2er von Canon, was für ein Oschi das ist. Ich glaube, im Vergleich dazu, wenn du so eine halb so große Linse hast, das ist schon ein Gewichtsunterschied.
Das ist richtig, ja. Und natürlich, wie du auch jetzt vorhin angesprochen hast, Sensorgrößen spielen ja da natürlich auch wieder mit. Je kleiner der Sensor, natürlich desto kleiner das Objektiv. Sony zeigt es halt auch wieder mit dem 16-50 mit dem Pancake-Zoom-Objektiv, dass es kompakt geht, auch auf einem APS-C-Sensor. Aber natürlich Vollformat-Objektive bleiben in dem Fall auch größer. Man versucht natürlich, es kompakt zu halten, aber irgendwo sind dann auch physikalische Grenzen, die das Ganze nicht ermöglichen, wenn man jetzt eine gewisse Lichtstärke haben will oder einen gewissen Zoom oder sogar beides in Kombination.
Jetzt haben wir wieder so ein Wort reingehauen, weil wir haben ja schon am Anfang über Blende gesprochen, jetzt reden wir auch wieder über Lichtstärke. Jetzt überlege ich gerade, wie ich es am einfachsten vermitteln kann. Lichtstärke beim Objektiv bedeutet ja, wie viel Licht reinkommt. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Das am Objektiv vorne, wenn man immer sieht oder was auch gerne in Filmen ja simuliert wird, diese Lamellen, die sich zuziehen, dass du halt, oder wie auch die Pupille, die sich immer weiter zuzieht. Im Endeffekt ist die Blendenlamellen auch an der Objektiv nichts anderes wie die Pupille am Auge. Je weiter die sich zusammenzieht, umso weniger Licht kann auf den Sensor kommen. Und je weiter sie aufgeht, umso mehr Licht kann die Optik aufnehmen. Und dementsprechend wird sie auch umso lichtstärker. Und je größer das wird, umso größer wird auch natürlich das Objektiv. Wenn ich es jetzt ungefähr jetzt richtig so vereinfacht versuche.
Ja, das kann man so.
Ja, genau, aber auch, es gibt sehr lichtstarke Objektive, wo auch so eine 1,2, 1,4er Blende, das ist im Endeffekt nur diese wie viel Licht eine fällt, und je kleiner diese Zahl ist, also 1,2 ist besser als 1,4, ist besser als 1,8, weil einfach umso kleiner die Zahl, umso mehr Licht kann durchs Objektiv durch, und das beeinflusst auch dann die Tiefenschärfe, das heißt, wie viel im Bild scharf ist oder halt wie schön der Hintergrund verschwommen ist, um es jetzt mal so einfach zu formulieren.
Genau, das kommt dann nämlich auch noch zur Lichtstärke zu. Je mehr Licht durchkommt oder je lichtdurchlässiger das Objektiv ist, desto geringer wird der Schärfepunkt vom Fokus. Was man sich so wieder vorstellen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porträt von einer Person mache und da das Auge in den Fokus nehme und das Ganze bei einer Blende von, nehmen wir jetzt einfach mal 5, mache, dann habe ich halt das ganze Gesicht scharf und eventuell sogar den Hintergrund leicht scharf, so dass ich zumindest erkenne, was im Hintergrund ist. Mache das Ganze aber zum Beispiel mit einem Objektiv, was eine Lichtstärke von eben 1,2 hat, dann ist genau nur das Auge scharf, vielleicht 1-2 mm nach vorn, nach hinten versetzt, und dann fängt zum Beispiel die Nasenspitze schon an, komplett unscharf zu werden. Die Haare im hinteren Bereich werden schon unscharf und den Hintergrund erkenne ich dann gar nicht mehr, weil das dann einfach nur noch ein Farbgemisch ist, was je nach Objektivqualität dann schön oder schlechter ausfällt. Aber gerade bei so hochwertigen Objektiven schaut es meistens sehr gut aus.
Das ist halt dann der künstlerische Aspekt an der Fotografie. Man hat für alles und jeden Zweck hat man ja auch seine Optiken zum Beispiel. Oder weswegen auch Systemkameras oder Spiegelreflexkameras so spannend sind und auch gegebenenfalls besser als Premium-Kompakte. Einfach weil du auch durch diese Wechselobjektivmöglichkeit hast du so viel Spielraum, um die eigenen Fantasien zu verwirklichen. Und da kann man sich halt wirklich austoben. Möchte ich den Hintergrund scharf? Möchte ich den Hintergrund komplett unscharf haben? Und da ist dann halt auch so eine Spielerei, was gut ausschauen kann, nicht gut ausschauen muss. Da muss man halt wissen, was man tun möchte.
Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch genau das andere Thema. Die Blende so klein halten wie möglich, um eine lange Verschlusszeit zu bekommen. Da gehe ich jetzt nochmal komplett zurück an den Anfang, weil wir es angesprochen haben. Was für mich ein Thema war, warum ich mit Spiegelreflexfotografie begonnen habe, war eben zum Beispiel Langzeitbelichtung. Das war für mich ein sehr interessantes Thema damals, wie ich zum Fotografieren angefangen habe. Und da braucht man in dem Fall halt wirklich eine kleine Blende, zum Beispiel 18, 20 herum, dass man halt länger belichten kann. Es soll bedeuten, dass ich die Kamera so einstelle, dass dieser Sensor einfach länger aufnimmt und alles, was an Licht reinkommt, aufzeichnet. Dass man aber trotzdem noch was erkennen kann, dass das nicht einfach nur ein weißes Bild am Ende ist, sondern dass man zum Beispiel, was man sicher schon mal gesehen hat, auf einer Autobahn ein Foto machen und man sieht noch die Lichtspuren von den vorbeifahrenden Autos oder die Rücklichten auf einer anderen Straßenseite. Das hat mich damals sehr fasziniert und darum habe ich mich dafür dann auch entschlossen, mit der Spiegelreflexfotografie anzufangen.
Ja, die Bilder sind cool und ich habe bis heute noch den Plan, dass ich einmal auf der Höhenstraße ein Bild mache, wie ein Auto komplett die komplette Serpentine langfährt und dass da die komplette Licht, habe ich bis heute nicht geschafft, weil ich nicht weiß, von wo ich das fotografieren sollte, aber das steht noch bei mir in den Plänen. Also, oder man kann sich auch Langzeitbelichtung, kann man sich auch immer gut vorstellen, was sicher schon viele gesehen haben, diese Bilder, wo zum Beispiel am Meer oder am Fluss, wo das Wasser komplett spiegelblank, also komplett blank ist oder so leicht ausschaut, wie wenn so neblig, milchig wäre, das Wasser. Das sind klassische zum Beispiel Langzeitbelichtungen, weil einfach auch, man muss sich so vorstellen, dass wenn wirklich 30 Sekunden lang alles, was an Licht reinkommt, wird aufgenommen und je heller das Motiv ist, umso heller wird es natürlich auch im Bild sein. Und wenn du einfach dann wirklich bei Wellen, immer diese weißen Wellen, wenn der Schaum so durchkommt, wird alles, was dieser weiße Schaum ist, so leicht neblig aufgezeichnet zum Beispiel. Und dadurch entstehen halt diese wirklich coolen milchigen Effekte am Fluss oder am Wasser. Oder so kann man auch sehr gut zum Beispiel am Tag ein Gebäude, wie zum Beispiel Stephansdom. Du wirst ihn nie schaffen, so zu fotografieren, dass du keine Menschen im Bild hast. Wenn du es aber jetzt zum Beispiel 30 Sekunden belichtest, mitten am Tag, und wo die Menschen auch durchspazieren, ist das Gute, dass dann das Fixe im Bild wird ja immer nachbelichtet und die Menschen bewegen sich so schnell durch, dass du einfach dann die Menschen nicht mehr wahrnimmst im Bild, weil die einfach dann schon sozusagen als so eine ganz schwachen Geister aufgezeichnet sind, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt und dann kannst du halt machen, dass Stephansplatz, Stephansdom komplett leer, was dann auch cool ausschauen kann.
Und da hat einfach eine Systemkamera, eine Spiegelreflexkamera oder auch eine Premium-Kompaktkamera den Vorteil, wenn sie manuelle Einstellungen hat, dass sie in dem Punkt auf jeden Fall dem Handy absolut überlegen ist.
Wobei man muss ja natürlich auch sagen, aktuell, was ich dann selbst mir irgendwann anschauen muss, dass aktuelle Handy-Generationen haben ja zum Beispiel auch schon diese AI-Geschichte, also die künstliche Intelligenz, wo dann aus mehreren Bildern immer zusammengerechnet wird. Was ich zum Beispiel nicht weiß, ob man dort so Langzeitbelichtung bei sowas schon möglich ist.
Okay, ja, es wäre interessant mal zu sehen bzw. auszuprobieren, weil ich hätte es so beim Handy
jetzt auch
noch nicht
gesehen. Die modernen Handys können schon über diese HDR und ähnliche Geschichten schon das Optimum aus einem Bild rausholen oder dass sie dann auch Nachtaufnahmen machen, zum Beispiel, dass dann 4-5 Fotos gemacht werden und die Belichtung einfach addiert wird und ähnliche Sachen. Also da gibt es schon recht gute Software im Handy, die das schon gut machen kann. Aber jetzt speziell zum Beispiel so eine Langzeitbelichtung, wirklich, das ist oder so eine extrem speziellen Anwendungsgebiete. Beziehungsweise eine Sache, wo das Handy auch nie hinkommen wird, ist zum Beispiel dieser 20-fach-Zoom. Wobei, da sind sie jetzt auch schon langsam am Weg, dass sie auch diesen 40-50-fach-Zoom, weil das habe ich gerade die Woche irgendwo Fotos gesehen, dass ich glaube, das P40.
Mhm. Ich glaube, das P40 ist aktuell mit 20-fach-Zoom
ausgestattet. Aber wir haben ja einen oder gemeinsamen 10-fach. Bekannten. Der auch bei.
Ich schau eh gerade nach, ja.
Tagen das gepostet, wo er dann diesen Zoom und ich will kein Blödsinn reden, aber ich glaube, er hat irgendwas so 40 oder 50-fach reingeschrieben, das letzte Bild.
Ach, na, 10-fach, okay, 10-fach.
Ja. Aber jedenfalls, Handys kommen langsam auch schon in die Richtung, dass dann auch schon Zoom mit einbauen. Aber auf der anderen Seite, diese, wenn du ein Groß, zum Beispiel 70-200er hast, so ein klassisches, schönes Sportobjektiv, ich glaube, an diese Geschwindigkeit und auch an diese Bildqualität, auch im Telebereich, sind Handys zum Beispiel noch weit weg.
Das auf jeden Fall, ja. Weil man muss sich vorstellen, auch ein 10-fach Zoom am Handy, wirklich super, kann man nichts sagen. Aber ich muss das Ganze trotzdem übers Display steuern. Je nachdem wie die Bedienung ist, muss ich entweder am Rad drehen, am Display, dass ich da reinzoomen kann, oder ich muss den Zoom, die ganzen Zoom-Stufen durchdrücken, dass ich da hinkomme. Und wenn ich da jetzt durch die Kamera schaue, das Objektiv in der Hand habe und vorne am Objektivring drehe, dass ich den Zoom habe, dann bin ich auf jeden Fall schneller und habe präziser den Punkt, den ich einfach im Bild haben will. Ich glaube, da ist man mit dem Handy noch nicht ganz so schnell, beziehungsweise ist dann nicht ganz so gut von der Auflösung, stimmt, was am Ende rauskommt.
Ja, wobei aber in letzter Zeit dieser 10-fach-Zoom ist ja auch schon ein optischer Zoom, zum Beispiel beim Handy. Weil früher haben es ja die Handys immer über Digital-Zoom gelöst, das Problem, was dann halt dementsprechend Qualitätsverlust war. Ich überlege noch, wenn ich schon von gerade 70-200 erwähnt habe und auch unser Beispiel von ganz am Anfang, wenn man den Sohnemann beim Fußball fotografieren will, ist natürlich, wenn du mit deinem 70-200er fotografierst und zum Beispiel beim Spielen direkt freistellen kannst, dass man wirklich oder wie man sieht, dass der Spieler mit Ball und vor ihm, hinter ihm ist jemand, der schon leicht unscharf wirkt und genau im Fokus ist der Spieler. Ich glaube, das sind schon so eine Sachen, die schauen einfach cool aus und haben halt diesen gewissen Wow-Effekt auch fürs Familienalbum, wo es sich wirklich lohnt, eventuell zu überlegen, sich eine große Kamera und ein gutes Sportobjektiv oder halt Teleobjektiv dazu zu kaufen.
Das schon, das stimmt ja, weil ich weiß gar nicht, wie gut da die Handys aktuell sind. Ich meine, natürlich freistellen ist möglich am Handy, aber wie gut das jetzt so in der, wenn wir jetzt bei diesem Thema, bei diesem Beispiel bleiben, wie gut das da funktioniert, weil es ja alles dann im Endeffekt mehr über die Software läuft. Da hast du recht, da wird auf jeden Fall eine große Kamera mit dem richtigen Objektiv nach wie vor die bessere Wahl sein.
Aber ich überlege gerade, was sind so die klassischen Szenerien oder die klassischen Anwendungsgebiete, wo große Kameras auf jeden Fall noch Berechtigung haben, weil sie einfach qualitativ besser sind und nicht nur sozusagen den Kunstanspruch heben, dass wenn man zum Beispiel manuell arbeiten möchte oder halt einfach das Gefühl mit einer Kamera haben will, sondern für die gelegentlichen Schnappschüsse oder für diese Familienfotos, dafür reicht ja immer das Handy. Und da ist halt speziell diese Sportgeschichten mit den großen Linsen, sind halt, glaube ich, immer noch eine ganz eigene Liga.
Das auf jeden Fall. Was natürlich auch dazu kommt, Hochzeiten sind auch nach wie vor ein Thema, wo gerade solche Kameras, also Spiegelreflex-Systemkameras, auf jeden Fall die Nase vorn haben, weil da muss einfach die Qualität, der Fokus, der Moment sitzen und das erreichst du dann wirklich halt
nur, ja, mit stimmt, solchen Kameras. Ja, stimmt, wobei wir da speziell bei Hochzeit ja auch, glaube ich, schon mehr Richtung, wenn man Berufsfotograf oder in die Richtung arbeiten möchte, dann auf jeden Fall, da muss man halt, weil gut, dann schaut man halt sowieso komisch aus, wenn man als Berufsfotograf oder als bezahlter Fotograf auf die Hochzeit geht und mit dem Handy anfängt zu fotografieren. Wer sich auch mal.
Ja, das wäre dann schon traurig. Wer
auch sich mal einen interessanten Anblick. genau. Na, warte, ich überlege dann, wo sind wir, was wir noch drin haben. Genau, wir haben ja auch ganz am Anfang kurz über die Megapixel geredet, dass sie aktuell so 20, 30 Megapixel sind. Es gibt ja auch Kameras, weil ich weiß, auch deine Z7 hat ja 46 Megapixel, glaube ich.
42, ja.
Na, generell.
Das stimmt, ja.
Für Alltagsgebrauch braucht man so viel Megapixel.
Auf jeden Fall nicht, nein. Also eine Kamera mit, ich sage mal, 20, 24 Megapixel ist mehr als ausreichend, weil du brauchst, wenn du jetzt wirklich mehr Auflösung haben willst, wenn du jetzt einredest, du baust eine Kamera mit höherer Auflösung, dann brauchst du auch das Equipment dazu, um das zu bearbeiten
zu können. Speichermedium.
Sprich, Speichermedium natürlich genauso, ja, also frisst ordentlich an Speicher. Auf meine 64 GB Speicherkarte kriege ich um die 400 Fotos rauf.
Ich kriege auf mit das meiner heißt, 20 GB, nee, was hat meine Fuji, glaube ich, 24 Megapixel, kriege ich auf meine 32 GB knapp 1000 Bilder.
Ja, und da merkst du einfach diesen Datenfluss, der auch dahinter steht bei so einer hohen Auflösung. Also als Einsteiger, als Normalverbraucher braucht man sicher nicht, weil was dann auch kommt, wie gesagt, Equipment. Wenn du das Ganze bearbeiten willst, dann brauchst du auch einen Monitor, der das Ganze wiedergeben kann, sprich mindestens 2K, 4K Auflösung, damit du auch wirklich den Unterschied sehen kannst. Dann muss das Panel auch noch stimmen, also sollte nicht ein Standard-Gaming-Monitor sein, der keine Farben wiedergeben kann.
Ja, das ist niemals ein Nachteil, genau.
Das kommt dann natürlich auch dazu und das muss man halt schon alles bedenken. Also ich sage mal, für einen normalen Gebrauch 20, 24 Millionen.
Weil ich habe mir jetzt auch vor kurzem eines meiner Bilder als Leinwand auszusehen zu groß bestellt und in 120x90 bekommen. Und selbst da, du kannst schauen, also wie gesagt, wenn du selbst von den Nahen schaust, siehst du noch das Bild scharf. Also ich glaube auch diese 24 Megapixel, was ja aktuell viele Kameras um den Dreh haben, also plus minus 1, 2 Megapixel, ist glaube ich momentan ein guter Schnitt, um qualitativ Hochwertiges zu machen und auch mal große Leinwände auszudrucken, wenn man es braucht. Und wie gesagt, jetzt reden wir ja auch nicht über Berufsfotografen oder diese, wo du ein komplettes Billboard an die Wand klatschen musst, wo du halt so 10x20 Meter mit Bild füllen musst, so dass es auch irgendwie ausschaut. Dass man da große Megapixel braucht, ist klar. Aber wie gesagt, jetzt für normalen, für Heimanwender. Vor allem, was man ja auch berücksichtigen muss, wenn man halt diese großen Fotos macht, die man ja auch noch die überhaupt den Rechner braucht, um die zu bearbeiten. Aber du musst ja was mit denen anfangen, weil wenn du jetzt zum Beispiel auch systemkameratechnisch oder so anfängst, viel an RAW zu fotografieren, musst du danach diese ja auch noch erst entwickeln, damit du sie überhaupt bei Facebook oder so hochladen kannst. Oder falls du sie ausdrucken willst. Das sind ja dann alles Sachen, die du ja noch machen musst. Und wenn es dann so ein riesen Oschis hast, tust du sie sowieso wieder verkleinern, wenn es jemanden weiterschicken willst. Weil du schickst niemanden ein 40-Megapixel-Bild, weil dann musst du ja schon wieder über Dropbox oder über WeTransfer schicken, damit du überhaupt das Bild hinbekommst.
Das ist richtig, ja. Weil du auch vorhin gemeint hast, dass eben 20, 24 Megapixel vielleicht zu viel sein könnten, was sich halt anbietet, auch schon bei so einer Auflösung, wenn ich jetzt wirklich, bleiben wir beim Fußballspiel, ich bin mit den 200 mm vom 70-200 auf Anschlag, der Kleine ist noch immer zu weit weg, dann kann ich auch mit dieser Auflösung noch immer verlustfrei rauscroppen, sprich den Ausschnitt verkleinern, dass ich einfach vom Hintergrund was wegschneide, dass ich halt den Kleinen wieder mehr im Center habe, mehr im Fokus habe, dass das Hauptaugenmerk einfach wirklich darauf gerichtet ist und ich habe keinen effektiven Verlust, weil das Bild noch immer groß genug ist, dass ich es auf jeden Fall mindestens auf A3,
stimmt, A4 das ist natürlich ein Vorteil kann. Von den großen, dass man einfach viel mehr Puffer hat. Das muss aber dann immer jeder für sich selbst entscheiden, ob man diesen Puffer braucht. Ob man jetzt in so eine Situation kommt, dass man nicht genau weiß, wie nah komme ich ran, wie viel vom Detail brauche ich überhaupt. Oder weil im Endeffekt ist ja auch das beim Bildbearbeiten selber, ist ja meistens der erste Schritt, dass du es gleich croppst, damit du kein unnötiges Bildmaterial mehr drin hast, weil alles, was du zu viel Pixel drin hast, ist ja, macht ja die Bearbeitung oder auch die Berechnungszeiten von den verschiedenen Bearbeitungsschritten ja umso länger. Weil der Rechner muss sich auch dementsprechend mehr anstrengen, um ein 40-Megapixel-Bild zu bearbeiten oder berechnen, als wenn er nur 20 Megapixel müsste.
Genau, das kommt dazu. Und wenn man dann jetzt eben das Ganze noch weiter ausdehnt, also wenn man dann auch höher geht, wie zum Beispiel eben bei der Z7 auf 42 Megapixel, dann dauert das Ganze natürlich noch länger, bis das Ganze im System mal geladen ist, bis ich mein Vorschaubild habe. Wenn ich da dann mit den Feinjustierungen beginne, die ganzen Regler, die müssen ja auch mitberechnet werden. Und wenn da dann zum Beispiel mit einem Standard-Laptop gearbeitet wird, der vielleicht 400 Euro gekostet hat, dann wird sich das Programm wohl über oder übel, sorry für den Ausdruck, anspeiben.
Ja, stimmt.
Und wird dementsprechend
ja,
das Ganze wieder
umverzögern. Ich habe ja noch die Z7-Bilder vom Almsee vom letzten Jahr, die ich ja mit deiner getestet habe. Die müsste ich mir irgendwann mal anschauen, jetzt auf meinem neuen Rechner. Weil ich weiß, damals, wo ich letztes Jahr auf meinem Laptop, da hat sich mein Laptop schon ziemlich, nennen wir es mal freundlich, angestrengt, dass ich überhaupt irgendwie diese Bilder reingeladen bekommen habe und dass ich mit denen überhaupt irgendwas anfangen konnte. Also das ist schon, ja, dazu brauchst du halt wirklich schon Kraftmaschinen und das dann halt dann diese Zusatzausgaben, weil du kaufst dir eine Kamera, die teuer ist, mit Linse, die teuer ist und kommst dann drauf, ach, ich brauche ja noch viel mehr Geld, weil ich ja mir noch die komplette Ausrüstung drumherum auch noch einkaufen muss.
Ja. Das sind halt auf jeden Fall so Punkte, die man gerade beim ersten Kauf wirklich beachten sollte. Kann das mein Computer, kann ich mir das leisten, brauche ich diese Leistung überhaupt? Also, dass man wirklich für sich den perfekten Mittelweg findet aus Qualität und Leistung und natürlich auch aus Preis-Leistungs-Verhältnis, dass man da nicht gleich am Anfang zu sehr den Bogen überspannt. Genau. Weil sonst hat man erst recht wieder keine Freude.
Jetzt kommen wir aber dann wieder zu einer klassischen Frage. Oder eigentlich jetzt kommen zwei, drei so eine Fragen, wo immer jeder so seine feste Meinung hat. Und ich weiß, dass bei einer wir uns meistens nie Grüne werden. Wo ich ja auch früher mal der Canon-Mensch war, du der Nikon. Und da ich dann Sony, du immer noch Nikon. Und ich dann Fuji, du immer noch Nikon. generell ist es so, dass diese Markentreue ist heutzutage überhaupt noch ein Thema. Jetzt am Anfang, wie gesagt, oder natürlich, wenn du früher gute Erfahrungen mit einer zum Beispiel Nikon gemacht hast, dass du dir dann wahrscheinlich als erstes Nikon wieder anschaust, ist logisch. Aber macht es heutzutage überhaupt noch sehr viel Sinn, sich sehr auf eine Marke einzustellen oder lohnt sich schon so hin und her zu schauen, weil alle Hersteller Interessantes bieten können?
Nein, also auch wenn man jetzt zum Beispiel, was ich in meinem Werdegang im Verkauf mitbekommen habe, ist halt immer so, dass jemand hat von jemandem gehört, der hat eine Canon, der hat eine Sony, der hat eine Nikon. Je nachdem ist man halt immer mit einer gewissen Voreinstellung schon mal reingekommen. Man sollte sich aber halt wirklich auch trauen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Man sollte sich wirklich die Zeit nehmen, sich jede Marke zumindest mal ein bisschen anzuschauen, dass man sich ein Bild davon machen kann. Weil jeder Hersteller so seine Pro und Contras hat, weil wir eben Canon, Nikon große Verfechter sind, sind zwei wirklich große Hersteller, die sich fast zu viel Zeit gelassen hätten mit dem Einstieg in den Systemkameramarkt. Die haben sich wirklich sehr lange an den Spiegelreflexkameras verbissen.
Dafür sind sie aber jetzt ordentlich dann wieder zurückgekommen.
Natürlich, aber wie gesagt, sie hätten sich fast zu viel Zeit gelassen. Man erinnert sich an Nokia.
Genau.
Nein, aber natürlich, Sony hat sich in den letzten Jahren stark verbessert, was Kameras betrifft. Die haben ihr eigenes Marketing, die haben ihre eigene Forschung dahinter, ihre eigene Entwicklung dahinter, sind da reingegrätscht in den Markt und haben mal ordentlich aufgemischt, was das betrifft. Olympus und Panasonic zum Beispiel teilen sich Objektivanschlüsse. Das heißt, ich kann diverse Linsen untereinander auf dem anderen Hersteller nutzen. Was ein großer Vorteil ist, was eben die Objektivbandbreite betrifft. Verbauen dafür wiederum kleinere Sensoren als andere Hersteller. Ist jetzt aber mittlerweile auch nichts mehr Nachteiliges. Also man sollte sich wirklich anschauen, was die jeweiligen Preiskategorien bieten von den verschiedenen Herstellern, sich da mal von jeder Kamera, sage ich, ein Bild machen und dann wirklich entscheiden, wo zieht es mich hier hin und nicht wirklich speziell auf einen Hersteller gehen, nur weil ich von Person X gehört habe, dass ich die Kamera nutze und bin super zufrieden damit, sagt halt nichts über den Rest aus.
Ich weiß noch, zu meiner Zeit oder wo ich dann im Verkauf war, habe ich immer versucht, die folgende Taktik anzuwenden, weil natürlich die Leute kamen immer dran, dass ich habe von jemandem gehört, dass die ist cool, ich will die. Das habe ich auch soweit dann Beachtung geschenkt, dass wenn zum Beispiel jemand nur braucht, ich brauche ein eine kleine Kamera fürs Wochenende, dass ich ein bisschen die Familienfeste fotografieren kann. Weil speziell früher, wo es noch diese kleinen Kompaktkameras gab, die um die 100 Euro, wie die Ixus-Serie oder auch von anderen Herstellern, die kleinen noch, da war es ja eigentlich meistens ziemlich wurscht, weil die fast dasselbe konnten, nur halt anders, andere Kasten drumherum hatten. Und dabei sowas dann sage ich, ja gut, wenn der meint, ist beste Marke, kriegst du die sehr gut. Sobald aber man gemerkt hat, jemand möchte wirklich ein bisschen mehr mit der Kamera anstellen oder halt dann ist mehr interessiert an der Fotografie, ging dann eh los, dass, okay, wofür brauchst du das oder was möchtest du fotografieren? Und dann anhand dessen zu überlegen, welche Marke bietet ein Produkt, was am ehesten diesen Wünschen entspricht. Und dann, wenn das natürlich eventuell übereintrifft mit jetzt mit der Marke, die schon vorher empfohlen wurde, ist gut. Wenn nicht, dann halt muss man sich halt überlegen, was ist wichtiger, dass du zum Beispiel, weil wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe eine Nikon und dann soll sich der Nächste auch eine Nikon kaufen, weil da kann man vielleicht sich mal ein Objektiv ausborgen, dann ist natürlich nicht zu verachten dieser Punkt. Aber wenn du jetzt speziell eine Kamera brauchst oder jetzt extrem Highspeed, weil früher hatte ja Casio immer coole kleine Kompakte, die halt extrem Highspeed-Fotos machen konnten. Und wenn du jetzt irgendwas brauchst, wo du sagst, du willst Highspeed-Fotografie machen für Sport oder willst halt Bewegungsabläufe fotografieren oder irgendwas, dann bringt es ja nicht viel, wenn jemand anderes eine Nikon hat, weil du aber für deine Zwecke die andere Kamera viel besser passen würde.
Richtig, genau. Das ist natürlich auch sowas, was man im Gespräch dann auch mit beachten sollte, mit bedenken sollte. So wie du es gerade richtig gesagt hast, und genauso bin ich dann teilweise auch vorgegangen, mal angehört, wofür sich der Kunde interessiert, ob er irgendwie schon Vorpräferenzen hat, je nachdem dann auch das Gespräch in die oder in die Richtung gelenkt, so dass halt wirklich das Passende am Ende für den bestimmten Kunden gefunden wurde.
Nächste Frage, fix oder Zoom?
Uff, das ist auch so eine Frage. wenn wir es jetzt wieder so aus dem Blickwinkel des Einsteigers betrachten, würde ich mehr Richtung Zoom tendieren, weil es halt mehr abdeckt in dem Sinne, ich habe mehr Freiheiten, ich kann mich bewegen, ich kann von einem Standort mehrere Perspektiven einfangen. Beim Zoom unterscheidet sich dann, habe ich eine variable Blende, heißt, wenn ich zum Beispiel reinzoome, verliere ich an Lichtdurchlässigkeit, habe ich eins mit fixer Lichtstärke, das heißt, egal ob ich jetzt im Weitwinkelbereich oder im Zoom-Bereich drin bin, ich habe dieselbe Lichtdurchlässigkeit, was im Endeffekt auch wieder ein Geldthema ist. Fixbrennweiten kommen dann meines Erachtens auf den Einsatzbereich an. Hochzeiten sind so ein Thema, da kann man recht gut mit Fixbrennweiten arbeiten. Architektur ist eigentlich auch ganz gut für Fixbrennweiten, finde ich, oder auch Landschaft. Da gibt es so ein paar wirklich gute, man nennt sie auch Prime Lenses, wo man die zum Einsatz bringen kann. Also es ist wirklich sehr, sehr abhängig davon, was man damit machen will, finde ich. Ich bin mehr der Zoom-Fotograf.
Strictly Fix-Fotograf. Aber und ich glaube, man kann alles mit Fix fotografieren und es gibt für jede Anwendung die passende fixe Brennweite. Wobei ich aber speziell bei Hochzeit und Event mehr bei Zoom bin, einfach weil du da flexibler sein musst, um dich schneller darauf anzupassen, was passiert. Deswegen bin ich da speziell bei mehr so ein 24-70 durchgehend 2.8er, ist dafür, glaube ich, besser geeignet. Aber.
Okay. Ich hatte auf Hochzeit meistens, wie du sagst, auch 24-70, 2.8. hatte aber meistens auch einen 50 und einen 85er dabei, okay, mit dem ich am meisten
rumgelaufen bin. Na, weil wie ich auch früher mal festgestellt habe, oder für mich auch selbst, dass wenn man jetzt einen Idealfall eine gute Optik hat, oder halt Einsteiger ist ja wurscht, jedenfalls eine Linse, die alle Daten an die Kamera sendet und das in der EXIF-Dateien abgespeichert werden. Und wenn es zum Beispiel in einem Lightroom dir aufmachst und da kannst du ja auch die Bilderinfos auch anzeigen lassen, dann kannst du dir ja auch deine Bilder filtern lassen anhand von Daten, welche Brennweite, welche Blende und ähnliche Sachen. Und da, wenn man dann zum Beispiel, und das habe ich dann irgendwann festgestellt, wo ich früher noch viel fotografiert habe, dass ich zum Beispiel jetzt meine 10.000 Bilder am Rechner hatte zu der Zeit, oder plötzlich noch viel mehr, ja, aber nehmen wir jetzt mal 10.000 als Schnitt, und wenn du merkst, dass von 10.000 Bildern 7.000 mit einer Brennweite zwischen 80 und 90 aufgenommen wurden, wirst du wohl wissen, dass dir auch eine 85-1.8er sehr gut reichen würde. Weil dann braucht man keine Optik oder man kein Zoom-Objektiv unbedingt, wenn man sowieso immer nur eine Brennweite nimmt. Das ist dann, da habe ich mich dann irgendwann dann auch umtendiert Richtung Fixbrennweiten, wo ich halt gemerkt habe, dass ich immer dieselben Brennweiten nehme und den eigentlich den Zoom-Bereich des Ganzen so selten ausnutze. Auf der anderen Seite wiederum, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist, weil wo ich dann wirklich finde, dass Zoom-Objektiv sehr berechtigt und auch sehr gut ist, wenn man zum Beispiel jetzt auf eine Weltreise geht oder eine große, so eine Bustour oder Schiffstour, da diese 2-3-Wochen-Touren zum Beispiel gemacht, dass du dann natürlich auch aufs Gepäck achten musst. Und da gab es diese klassischen Reise-Zoom-Objektive, die von 80 bis 270 gingen, wo du natürlich qualitative Abstriche machen musstest, allein schon, weil du vom Weitwinkel bis in den hohen Telebereich gehst. Aber trotzdem hattest du dafür nur eine Linse auf der Kamera und musstest zum Beispiel nicht in einer Wüstenbereiche, da wo du halt viel Staub oder Feuchtigkeit hast, keine Linse tauschen, was ja wiederum ein Vorteil ist.
Das stimmt, ja. Weil du es vorhin angesprochen hast, bezüglich Lightroom und Infos auslesen, das ist natürlich auch ein sehr guter Weg, für sich selbst zu eruieren, welches Objektiv man braucht, wenn du eben, wie du auch gesagt hast, auf Zoom-Objektive verzichten willst oder denkst, ich will nicht immer den Prügel mitziehen, ich will lieber was Kompakteres haben, mit dem ich aber auch gut arbeiten kann, ist das natürlich ein super Weg für sich herauszufinden. Reicht zum Beispiel vielleicht nur ein 50mm oder wie bei dir im Fall ein 85mm, kann man das so wirklich sehr gut für sich selbst herausfinden. Und was ich jetzt noch kurz sagen will, damit ich die Zuhörer nicht verwirre, weil ich vorhin meinte, ich bin mehr der Zoom-Fotograf, und habe dann kurz darauf gesagt, auf Hochzeiten,
ja, da war ich auch meistens verwundert,
mit den Fixbrennweiten herumgelaufen, hat sich in diesem speziellen Fall nur wirklich rauskristallisiert bei mir, ansonsten bleibe ich mehr beim Zoom.
Ich habe zum Beispiel auch über diese Lightroom-Daten auslesen festgestellt, dass ich nichts über 100 mm brauche, weil ich wirklich 2% meiner Fotos wurden mit Brennweiten über 100 mm gemacht. Und ich habe wirklich, bin mehr so ab 24 mm bis 85 ist so meine Range. Darum habe ich auch meine fixe 35er, 85er sind so mal die Safe, also die brauche ich immer, weil das sind so meine zwei Lieblingsbrennweiten. 24er ist immer gut für, wenn du mal Landschaft, Architektur oder vor allem auch wegen Ultraweitwinkel oder wenn du in einem Klamm bist. Oder Kirche, wir haben ja vorhin einmal kurz über Kirche geredet, dass für Kirche braucht man noch bessere Kameras. Wenn du auch zum Beispiel drinnen in einer Kirche stehst und diesen möglichst viel einfotografieren willst, dann ist ein Ultraweitwinkel oder ein 24mm, was auf einer APS-C eine 16 entsprechen würde, schon, glaube ich, etwas, was man haben sollte, wenn man viel in die Richtung fotografieren möchte. Aber sonst ein 35 für Straßen, so für Reportagegeschichten, eine 50er für Porträt oder 85er für Porträtgeschichten, das sind dann schon, ja, damit kann man eben das meiste abdecken.
Genau. Stimmt, ja. Dann, also ich hab meine 24-70 eigentlich immer oben, weil eben, wie du es vorhin auch erwähnt hast, wegen Reise. Ich war ja letztes Jahr in Bali, da bin ich durchgehend nur mit der Kamera, mit dem Objektiv unterwegs gewesen, wenn ich es dabei gehabt habe, wenn ich sie nicht einmal im Hotel lassen habe. Ansonsten, wenn ich Landschaft mache oder Architektur, dann habe ich das 14-24 oben. Und ansonsten Fixbrennweite, mein 50-1.8er, ja, habe ich echt schon lange nicht, ja, mehr drauf.
Wobei 50-1.8er ist halt zugeben, die Brennweite, was, glaube ich, jeder haben sollte, weil das ist die Einstiegsfixbrennweite für jeden so ziemlich, wenn man erstmal so sich mit Porträts beschäftigen möchte. Die kostet nicht viel, liefert gute Qualität und man lernt erst auch die Möglichkeiten oder auch die Begrenzungen einer Fixbrennweite, weil das ist halt, was mich auch speziell am Fix ja reißt, da muss ich kreativer werden, weil da habe ich halt einen festen Bildausschnitt und muss mich bewegen, wenn ich was anderes machen will. Also dann ist nicht so, dass ich stehe da, tu ein bisschen rumzoomen, lass dann fokussieren und wird schon passen, sondern da muss man sich halt effektiv überlegen, wie man das Bild aufbauen möchte, weil man hat nur einen Bildausschnitt. Genau, dann...
Richtig, ja.
Das waren aber jetzt so die... Na gut, noch eine dritte Frage, die aber, sagen wir, das nächste Thema ein bisschen vorwegnimmt. Nur ich hatte das auch gerade die Tage wieder, die Diskussion drüber. Braucht man heutzutage schon 4K zwingend? Wenn ich zum Beispiel Kamera mit Videofunktion, brauche ich 4K? Reicht Full HD?
Wenn du es nicht editierst, also wenn du jetzt einfach nur ein Video machst, Familienfeier oder... Nehmen wir es wieder als Beispiel, der Kleine beim Fußballspielen, wenn es einfach so privat zum Herzeigen sein soll, definitiv nicht. Brauchst du kein 4K. Wo du aber nicht drum herum kommst, ist, dass die meisten Kameras mittlerweile ja, schon verbaut sicher. Haben. Also es sind die meisten Kameras wirklich in der Software mit drinnen. Das heißt, du kannst im Endeffekt selbst aussuchen, willst du jetzt im 4K aufnehmen, willst du dir diese Mehrdaten, die dadurch zustande kommen, antun, dass du die danach irgendwo am PC ablegst, dass der Speicher dadurch eingenommen wird oder nicht, oder bleibst du bei Full HD. Wie gesagt, wenn du das Ganze nicht bearbeitest, wenn du keinen kreativen Zweck dahinter hast für YouTube, für ich glaube Streaming ist noch nicht einmal so weit, dass die 4K
oh doch, Netflix unterstützen. Und Prime haben schon 4K mit drin.
Nein, ich meine jetzt Streaming im Sinn von Twitch zum Beispiel. Ja, hat es keinen großen Sinn, sage ich mal.
Die meisten Leute, also wenn, selbst im Kreativbereich, weil wenn ich auch zum Beispiel meine Videos mache, überlege ich, weil ich habe jetzt auch GoPro und sowas, tue ich nur 2,7K aufnehmen, weil ich denke mir, das ist einerseits, das ist extrem viel Speicherkapazität, die flöten geht, weil ich habe auch in meiner GoPro eine 128 GB Speicherkarte drin und da könnte ich in 4K genau 4 Stunden Videomaterial aufnehmen. Was nicht viel ist, wenn du das jetzt für die Daten so nimmst. Und vor allem, wenn sich die meisten Leute jetzt, nehmen wir YouTube als Beispiel, die meisten Leute schauen sich, seien wir uns ehrlich, YouTube am Handy oder am Tablet an. Also die wenigsten werden sich am Fernseher rausziehen und sich ein 4K Video anschauen. Darum denken wir, dass denn heutzutage realistisch. Ja, natürlich, wenn du es jetzt für einen Kurzfilm oder für wirklich für sehr künstlerische Geschichten brauchst oder zum Beispiel ein Kunde von dir etwas bestellt oder halt du abliefern sollst und dafür er verlangt halt, dass du in 4K, weil die wollen es halt auf dem 4K-Monitor den Werbevideo rausspielen. Natürlich, gar keine Frage. Aber grundsätzlich, ich glaube, für den Anwendungszweck, wenn es nur ein paar YouTube-Geschichten machen willst, dafür braucht man es noch nicht 4K aktuell. Weil ich will gerade schauen eigentlich, ich will nur bei meinen YouTube-Videos zum Beispiel schauen, ob das irgendwo angezeigt wird, denn bei den Statistiken, in welcher, also von Usern her, wie zum Beispiel die Auflösung ist. Also ob mit welcher Auflösung die Videos angeschaut werden, aber das sehe ich leider nicht. Oder vielleicht kann mir jemand sagen, wie man das nachschauen kann. Aber das wäre aber interessant, das wäre aber interessant zu schauen,
einsehbar ist,
dass wenn sich auch die Videos angeschaut wird, zum Beispiel, dass in welcher Auflösung die Videos angeschaut werden. Aber genau, ja. Wir haben ja vorhin noch kurz noch, weil eigentlich so abschließend noch ein Thema, was wir bis jetzt nur einmal ganz kurz angesprochen haben, aber auch, glaube ich, ein wichtiges Thema ist oder immer wichtiger wird. Du hast ja auch vorhin noch einmal kurz die Action-Cam erwähnt, weil es gibt ja auch so eine Kameratechnologien, abschließend sozusagen oder nicht direkt in Form von Spiegelreflex oder Systemkameras, womit man recht coole, spezielle Fotos machen kann, die man so mit einer Kamera nicht hinbekommen würde. Da denke ich jetzt konkret an Action-Cam-Drohnen.
Richtig, ja, also die haben sich jetzt auch in den letzten paar Jahren erst so richtig etabliert. Also GoPro war das eigentlich immer schon so das Markenzeichen schlechthin. Gibt aber auch genug andere Marken, die teilweise gerade am österreichischen Markt relativ stark untergehen. Drift zum Beispiel ist so ein Mitbewerber, der eigentlich sogar auch vom ORF genutzt wird, meines Wissens nach.
Das ist auch eine Action-Kamera.
Ja, ja, genau. Ah, okay. Die nutzen das zum Beispiel für Ski-Alpin in dem Sinn. Sind vom Aufbau her ein bisschen anders, mehr so im länglichen Bereich, weil die GoPro, wenn man sie kennt, ist ja meistens ein viereckiger Würfel mit einem Objektiv vorne dran. Drift, weil ich es vorhin erwähnt habe, hat das Objektiv und ist nach hinten länglich gebaut. Mit wechselbaren Akkus auch zum Beispiel und so weiter. Eigentlich können tun sie dasselbe, es ist ein anderer Hersteller, der es halt auch geschafft hat, sich auf dem Markt zu halten. Nur wie gesagt, in Österreich leider nicht so ganz. Was Drohnen betrifft, DJI gibt es genau. Zum Beispiel auch noch in dem Bereich, was ja jetzt auch die Osmo genau. Rausgebracht hat, oder eh schon länger, die auch im Action-Kamera-Segment sehr gut mithaltet. Was mir dazu einfällt, Anwendungsbereich auf jeden Fall für den Urlauber gedacht, also gerade am Meer, am Strand zum Beispiel, weil sie alle entweder spritzwasserfest sind, wenn nicht sogar schon wasserdicht von Haus aus. Und wenn, kann man sie durch ein Plexiglasgehäuse erweitern, dass das Ganze eben wirklich wasserdicht ist. Auch für den Sportbereich, Extremsport zum Beispiel, Downhill-Biker sind sehr beliebt, Motocross- oder Motorradfahrer, das Ganze mit der GoPro aufzunehmen oder auch den Kameras der anderen Hersteller und Drohnen, weil du sie auch erwähnt hast, sind da auch mittlerweile schon sehr beliebt, weil es auch sehr kompakte Drohnen gibt, für die man noch nicht mal eine Fluglizenz braucht.
Ja, wobei man aber dazu sagen muss, diese Lizenz betrifft das, ja, bis im Endeffekt wird es ja gerechnet, dass die Fallenergie darf nicht mehr als 79 Joule sein und man darf nicht höher als 30 Meter fliegen vom Startpunkt. Dann brauchst du keine Lizenz dafür. Mhm. Ja, aber da zum Beispiel die Mavic Mini fällt in die Kategorie, weil diese 250 Gramm, was ja auch diese magische Grenzwert ist oder was ja in aller Munde momentan rumfliegt, sind halt diese 249, 250 Gramm sind genau diese Grenze, von wo du ab 30 Metern erst die Fallenergie entwickeln würdest, womit du in die registrierpflichtige Kategorie kommst. Das heißt, man kann so eine kleine tatsächlich so fliegen, dass man sie nicht registrieren muss, man muss sich aber halt an Spielregeln halten. Ansonsten muss man schon, grundsätzlich sollte man schon dann die größeren oder wenn man, weil es gibt ja auch sehr viel größere, weil nur die Mavic Mini ist jetzt, glaube ich, die von DJI konkret, die in diese kleinere Kategorie fällt. Alle anderen muss man registrieren bei der Ausdruckkontrolle.
Natürlich, ja, das muss man sowieso auch bedenken, dass man da auf gewisse Punkte achten muss. Aber das mit dieser Bestimmung eben 30 Meter ab Startpunkt und dem Fallgewicht, das habe ich gar nicht gewusst, das ist auch immer wieder gut zu erwähnen, dass man das...
Ja, da muss man sich definitiv einlesen, weil wie gesagt, das ist dann... Ich habe es jetzt auch mal gekauft, ich werde es dann auch dann schauen, wie es überhaupt funktioniert, ob es überhaupt, und vor allem, dass ich mir dann, wenn ich jetzt viel damit anfange oder wenn ich merke, das ist cool, ich will genau Videos in die Richtung machen, dann muss ich so oder so registrieren, da kommt man ja nicht drum rum. Aber für einen Test, dass man die ersten ein, zwei Flüge jetzt über ein Feld macht, dass man überhaupt mal schaut, was kann man damit machen, wie will ich überhaupt mit der Drohne rumfliegen und alles, das ist, glaube ich, diese Spielzeugkategorie, ein recht praktischer Einstieg.
Also auf jeden Fall, und weil du es auch vorhin erwähnt hast, der andere Blickwinkel, weil gerade mit einer Drohne von oben fotografieren ist schon mal was komplett anderes, als wenn ich jetzt dastehe und ein Foto einfach gerade ausmache, wenn die Drohne so ein paar Meter über mir ist und das Ganze so ein bisschen abgeschrägt hat. Den Blickwinkel schaut das natürlich wieder komplett anders aus und kann dir halt genau den Effekt bringen, den du haben willst.
Stimmt, aber das ist ja konkret auch am Berg, weswegen ich mir auch das ganze Thematik überlegt habe, weil zum Beispiel Gipfelkreuz ist ein Thema, wenn man oben am Berg ankommt, man steht oben am Berg, da kannst du ja eigentlich, egal was du oben fotografieren willst, du wirst nur den Himmel im Hintergrund haben, wenn du vom Boden aus fotografierst. Und wenn du jetzt wirklich willst, dass du ein bisschen auch die Dimensionen von Berg zu Umgebung, zu Mensch und das alles, kriegt man speziell in dem Fall mit einer Drohne, glaube ich, sehr gut hin.
Glaube ich auch, ja, und da bietet es sich natürlich an. Natürlich, wie du sagst, Spielregeln muss man da dann halt sehr beachten. Sehr kritisches Thema, aber gut, dass sie da so vorsichtig sind, weil sonst würden da eh viel zu viele Unfälle passieren, denke ich mal.
Ja, absolut. Na, die Regeln sind auch vollkommen berechtigt und das ist dann auch, ich finde es auch sehr gut, dass zum Beispiel ganz Wien ja eine Sperrzone ist, bis raus zum Flughafen und dann geh runter bis Mödling, komplette Sperrzone ist. Und was man natürlich auch wichtig ist zu sagen, dass bei Drohnen ist es in GPS so hart reingehauen, dass du in diesen Sperrzonen gar nicht fliegen darfst, dass der GPS immer überwacht, wo du bist gerade. Und wenn du in einer Sperrzone bist, dann lässt dich die Software gar nicht starten. Ja. Also dann musst du am Boden bleiben. Also das ist auch gut, dass es so gibt, dass wenn man irgendwo mitten am Feld sich jetzt irgendwas, wo man sozusagen eine flugfreie Zone hat, und da sich dann so an die gewissen Spielregeln halten, an die man sich halten muss, das ist dann schon, glaube ich, etwas, womit man dann besser arbeiten kann. Und es ist auch gut, dass es diese Spielregeln gibt, damit sich die Leute auch wirklich sinnvoll damit auseinandersetzen und sich auch vorher informieren, was ist möglich, was darf man, was sollte man überhaupt nicht tun, weil so kann man nur für sich selbst gute Ergebnisse erzielen, ohne dass man Gefahr läuft, vielleicht irgendwas für ein unerwünschte Nebeneffekte dabei zu bekommen.
Richtig, ganz genau, das ist es.
Genau. Na, aber ich glaube, wir haben die Thematik der Fotografie und wie kann man sich überhaupt entscheiden, was man kaufen sollte, was sollte man beachten, recht gut umschrieben, oder das haben wir die Themen recht gut angeschnitten, die, glaube ich, wichtig sind. Und dann bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen als danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich sage danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mitmachen durfte.
Ja, du, ich glaube, wir werden, wie man sieht, wir könnten noch stundenlang über Fotoapparate und ähnliche Technologie
plaudern. Da kann man noch lang drüber reden.
Ich glaube, es würden vielleicht auch noch Themen folgen, die wir uns aussuchen, wo man dann wieder mal so den Technik-Talk machen.
Würde mich sehr freuen.
Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Und dann, ich wünsche dann noch jedem Zuhörer ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche und bis zur nächsten Folge.
Ciao, Papa.